Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Bei mir war eher so, nach 2 Wochen haben die Studenten gefragt, so, was war die Aufgabe nochmal? So, da hat ja jeder, konnte jeder machen, was aber auch gut war, weil du ja dann so gesagt, in deinem kreativen Prozess, das hört sich auch immer so ein bisschen, so idealistisch an oder so. Ich war auch im Nachhinein, damals habe ich mir auch manchmal gedacht, sag mal, was macht man denn hier eigentlich? Sag mal, also das hat doch, also, was willst du denn da am Ende mit deinem Miet zahlen oder so? Weißt du, also weißt du schon, aber ich meine, so am Ende des Tages, ohne dass der Prof jetzt so sagt, so hier, du musst jetzt das so und so machen.
Als ich in Frankfurt ankam, konnte ich vom Bahnhof aus quasi in die Hotelbar fallen, wo ich Julian traf. Nach Zugreisen ist man ja selten so ganz frisch, aber mit Julian lief sofort. Er ist einfach so ein Kerl, mit dem man sofort losquatschen kann, auch wenn man sich noch gar nicht kennt. Gut, einer seiner vielen Jobs ist natürlich auch Sportinterviews während der Tour de France zu führen, also würde man vielleicht ein gewisses Talent in der Richtung vermuten. Julian ist ein echter Tausendsasser und auch wenn es mir immer noch schwerfällt, all seine Projekte klar vor mir zu sehen, muss ich sagen, dass er mir nach unserem Gespräch schon so scheint, dass er bei all der Lockerheit doch ganz schön kontrolliert vorgeht. Auch bei all dem funky Design und Rennradtouren durch die marokkanische Wüste und sowas kann man mit ihm genauso gut über ETFs und Taskmanagement sprechen. Aber abgesehen davon sprachen wir natürlich auch über seinen Werdegang bisher, über sein Studium an der HFG Offenbach, unter anderem bei Eike König, über seine ersten Produkte, über seine Zeit als Surflehrer, unsere geteilte Liebe zu den Kanaren, über seine frühen Projekte, über seine Legasthenie und wie es damit in der Schule war, über seine Berichterstattung, natürlich über 8000 Watt und darüber, wie man seine Talente am besten nutzt. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos direkt dort, wo du gerade hörst. Und dann gibt's auch noch den Newsletter am Wochenende. 5 Tipps ohne den Hype, jeden Sonntagmorgen. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und auf der Website. Jetzt aber viel Spaß mit Julian Reganti. Ich habe gestern auf deinem Instagram gesehen, du hast eine Katze, oder?
Nee, ich habe keine Katze. Nee. Ich hatte mal früher eine Katze, das ist der Bobby.
Wem gehört Bobby?
Meiner Ma.
Es scheint ein ganz schönes Arschloch zu sein.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere Bobby richtig ab.
Aha.
Also ist auch witzig, weil Bobby changed my life the last 3 months. Nee, ist ein cooler Kater. Auf jeden Fall, der schiebt seinen Style.
Aber ganz der Hund hat ganz schön Angst vor dem Kater.
Ja, das ist die Nola. Mhm. Genau, die ist. Aber das ist so ein Orban-Hund, sag ich mal. Der kommt aus Ungarn. Das ist so ein, sagt man so ein Hund von der Street, von der Straße, der durch so ein, sagt man so ein
Rettungsprogramm.
Genau, Rettungsprogramm, genau. Und den hat sich meine Ma vor, ich glaube, 2,5 Jahren. Zugelegt, so ein Angsthund, die ist auch sau nett, aber klar, wenn der Bobby mal eine Ansage macht,
ist gut. Aber wir haben vorhin ja schon so ein bisschen gequatscht irgendwie über 1000 Sachen, die du machst, und ich weiß, wir werden es eh nicht schaffen, dass ich irgendwie einen richtigen Überblick darüber, was du alles machst. Ja. Aber vielleicht können wir mal so ganz kurz anreißen. So offiziell sind ja, glaube ich, so die 2 Themen in deinem Leben: Design und Fahrradfahren. Mhm. Und du verknüpfst sie halt auf 1 Million verschiedene Arten.
Mhm.
Du machst gerade auch dein Diplom.
genau.
An der HFG.
Genau.
Das irgendwie jetzt nur so ein Pflichtding ist scheinbar noch. Also
die Kür.
Die Kür, genau.
Für die Professoren zuhören.
Ja, ja. du machst ja ganz viel bei Eike, gell?
Genau.
Ja, ja. Eike ist ja quasi Stammgast schon. Also ich glaube, er war der Einzige, der bisher zweimal dabei war. Also,
genau, das war eine Double-Folge, gell? Die waren,
es war zweimal getrennt. Er war einmal ganz am Anfang dabei. Im Januar letztes Jahr schon, das war glaube ich, ich weiß noch, so Folge 13, weil 13 ist meine Lieblingszahl. Mhm. Und dann war er jetzt letztes Jahr nochmal vor Weihnachten drin. Und es war ganz cool, so fast ein Jahr dazwischen zu haben. Das wollte ich vielleicht eh öfters mal machen mit Leuten, so nach einem Jahr nochmal so ein Check-in irgendwie. Das finde ich ganz nice eigentlich. Wie ist es, Eike so als Professor zu haben?
Auch gut, also wenn wir uns sehen.
Was ja nicht so häufig ist, nehme ich an.
Ja gut, ich meine jetzt auch so mit, mit Corona, die letzten zwei Jahre war ja eh alles auf dem Bildschirm der Unterricht. Gut, ich bin froh, dass ich da die letzten zwei Jahre jetzt auch nicht verpflichtet war, in die Uni zu kommen, weil ich da eigentlich scheinfrei war, aber einfach viel zu tun hatte und mir jetzt so gesagt habe, den Ruck, okay, gut, wenn ich jetzt, wann dann? Also ich glaube, das wird jetzt nicht so sein, dass man weniger zu tun hat. Und von daher habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt machen, auch für mein eigenes Feeling. Mhm. Dass es so gesagt das Thema, was heißt abgeschlossen ist, aber das, genau, dass man da dann so gesagt seinen Abschluss macht. Und genau, und daher ist eigentlich Eike für den praktischen Teil mein Prüfungsprofessor, weil der eigentlich über die Jahre, wo ich an der Uni war, ja eigentlich der Prof, mit dem ich am konstantesten zu tun hatte. Mhm. Also ich war jetzt auch nicht so, dass ich immer in der Uni war, so, aber...
Es scheint mir auch nicht wie was zu deinem Lifestyle so wirklich passt.
Also...
Anwesenheitspflicht.
Genau. Also klar, natürlich in den Kursen, die mich natürlich interessiert haben und die halt Pflicht sind, schon. Aber genau, das war eigentlich die am konstantesten, mit dem ich zu tun hatte. Mhm.
Ich habe gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr, dass du das vor dem Radfahren hast du Leichtathletik gemacht, gell? Auch.
Ja, ganz früher, ja. Auch. Aber ganz früher, ja.
Ja, aber das, der mit 14 kam dann das Radeln irgendwie so.
Stimmt nee, das ungefähr? Nee, das nicht mit 14. Vielleicht hast du es verwechselt mit 2014. ich glaube 13, 14 habe ich viel Leichtathletik gemacht, dann ging mir das eigentlich auch alles auf den Sack. So, du hast einen Trainer und der sagt dir, wo es lang geht und immer same. Und dann bin ich eigentlich zum Skaten und zum Surfen gekommen. Das war eigentlich so die Passion. Gut, wenn wir dann ein paar Jahre draufrechnen, 10 Jahre, 12 Jahre, wo ich dann wieder aus dem Ausland etc. pp. Wiedergekommen bin und in Frankfurt meine Ausbildung angefangen habe bei Artus Interactive. Gut, Frankfurt ist jetzt nicht so der Hotspot zum Surfen.
Schwierig, ja.
Die Wellen sind jetzt nicht so auf dem Main groß und da bin ich dann so gesagt zum Rennrad fahren gekommen, genau, über Freunde und mein Vater hat noch sein altes Rennrad und meinte, ey, willst du das nicht haben, um zur Arbeit zu fahren? Da war ich so, oh ja, also das ist auf jeden Fall weg, wenn ich das draußen stehen lasse. Genau, und dann war das eigentlich, 2014, dass ich da wieder mit dem Rennradfahren so gesagt angefangen habe, genau.
Also das heißt, Design war schon früher in deinem Leben?
Ja, also ich sag mal so, ich hatte Kunst-LK.
Okay.
Nee, wenn man jetzt einfach nur mal so schulisch das sieht und dann natürlich auch so familiär bedingt über meinen Vater, meine Tante und Freunde von der Familie, die alle in der Kreativbranche gearbeitet haben oder arbeiten.
Was macht dein Vater speziell?
Gut, der arbeitet jetzt nicht mehr, aber der hat auch früher erst Fotografie gemacht und dann ist er auch in die Werbung gegangen, Grafik. Mhm. Und er hatte dann für Braun hat er das Packaging Design
echt?
Gemacht.
Okay.
Genau, also was war das nochmal? Silke Peel, dann die Shavers.
Also in den 80ern, 90ern dann?
Ja, nee, schon bis, wie war das denn? Er hatte davor immer in Frankfurt in Agenturen gearbeitet, in der Artdirektion. Und ich glaube, das Ende der 90er ist er zu Braun gegangen.
Mhm.
Genau, Ende der 90er ist er zu Braun gegangen und war da bis, ich glaube, was haben wir jetzt, 2022, ich glaube schon 16, 17 Jahre oder sowas.
Okay.
Genau, da war der recht lange.
Aha.
Oder länger sogar noch, ich weiß es nicht.
Ja, und als du deinen Kunst-LK hattest, hast du dir da dann auch irgendwie gedacht, okay, du willst irgendwas studieren jetzt mit was ist denn, studierst du Kunst tatsächlich?
An der HfD gibt's ja Kunst, den Studienbereich Kunst und Design. Mhm. Design ist Produktdesign, alles, was halt mit Produktdesign so gesagt zu tun hat, da ist es auch ein bisschen...
Aber keine Grafik.
Naja, ich denke mal schon, dass sie auch ein bisschen Grafik machen, aber jetzt eher vielleicht 3D-Modelle. Mhm. So, ja, aber das ist mehr jetzt so auf Design ausgelegt, Produktdesign und so wie ich das verstehe. Dann gibt es halt den Studiengang Kunst, der dann in Bildhauerei, Bühnenbild, Grafik, Typografie, Malerei, ich glaube sogar freies Schreiben. Performance, machen die das nicht auch? Da habe ich jetzt letztens irgendwas mal gesehen, dass sie da jemand suchen. Film, also genau. Und weil ich ja noch auf Diplom studiere, ist es noch Kunst. Ich glaube, das wird sich jetzt auch ändern, dass es auf,
Master.
Master, Bachelor, Master da rübergeht. Und dann heißt es dann, denke ich, am Ende Kommunikationsdesign. Mhm. Genau, und es ist dann Kunst. Und dann halt, wie gesagt, ja, der Schwerpunkt ist dann bei mir Grafik, genau.
Aber was war so deine, wann hast du dich dafür entschieden dann? Du hast deinen Kunst-LK gemacht, hast dein Abi gemacht und dann bist du dann gleich eingestiegen?
Nee, denn also das, ich habe Schule gemacht so, hab dann Kunst-LK gemacht, ich habe Abi 2009 gemacht und hab da dann so im Kunst-LK halt auch mehr so, würde ich auch schon sagen, so ein bisschen so in die Richtung, klar auch Design, aber auch so Produktdesign, hatte ich so damals so ein paar Projekte gemacht, um irgendwelche so Sachen rausgebracht, die es da noch nicht gab, so eine Tasche für Blumen, das wusste ich noch.
Für Blumen?
Ja. Okay. Muss ich eigentlich mal wiederbeleben. Gut, jetzt hören alle zu. und danach war eigentlich, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel gesurft bin, schon, also Wellenreiten und auch in der Verbandsstruktur, im Verband Deutscher Wellenreitlehrer drin war, gibt's.
Wow, wusste ich nicht.
Die sind ansässig in Köln.
In Köln.
Das ist so das Surf-Mecker in Deutschland.
Weil es am nächsten zu Frankreich ist, oder warum?
Es gibt die Sporthochschule Köln.
Aha.
Sporthochschule Köln. Und damals, Norbert Heuschen hat in den 70er Jahren, haben die für die deutsche Nationalmannschaft, Zehnkampf oder sowas? Auf jeden Fall, ich glaube, es war irgendwie 10 Kampf Leichtathletik, haben die ein Trainingslager gesucht und dann waren die da in Frankreich dabei, Côte Landais, Oscar da hinten und haben da irgendwie coole Trainingsbedingungen gefunden und dann hat er gesehen, ach krass, mit dem Surfen und es gibt keine so Strukturen, also beziehungsweise Ausbildungsstrukturen und dann hat er mit einem Engländer, soweit ich mich erinnere, so diese ganzen Ausbildungsstrukturen und so ein System da reingebracht. Wie kannst du verifizierte Surflehrer ISA Ausbildungsstrukturen irgendwie so generieren? Mhm. Das hat den echt krass geflasht. Der, glaube ich, hat auch früher mal bei Olympia mitgemacht, der Norbert Heuschen, und hat da so gesagt diesen Verband Deutscher Wellenreitlehrer aufgebaut und halt so ein richtiges System dahinter gebracht, außer jetzt
ja.
So
hängen. Das ist schon witzig, so irgendwo, wo es überhaupt kein Meer gibt. Ich finde, Surfen ist ja schon so sehr speziell. Du siehst ja auch, es gibt niemanden, der irgendwie oben mitspielt, der nicht am Meer aufgewachsen ist. Du musst halt einfach jeden Tag da draußen sein. Ja. Du musst es so in deinem Körper drin haben, diese Mechanik einfach und so. Ja. Du hast jetzt keine Chance. Es gibt ja, glaube ich, einen Deutschen, der irgendwie auf der WSL mit Nick
von Rupp.
Ja, aber der ist ja eigentlich in Portugal aufgewachsen.
Genau,
oder so. Also, und selbst der, ich meine, der kackt ja voll ab hinten oder ich weiß gar nicht, ob er noch auf Tour ist und so.
Marlon Lipke gab es damals auch noch. Ah, und dann gab es jetzt auch der bei der Olympia mitgemacht hat. Wie heißt der denn nochmal? Der aus Panama da hinten kommt. Der hat auch einen deutschen
Pass. Keine Ahnung. Aber jedenfalls hast du einfach keine Chance, wenn du nicht am Meer lebst.
Genau. Also ich glaube auch, wenn du zweimal im Jahr irgendwie surfen gehst oder 3 Wochen oder lass es 6 Wochen sein, dann ist da jetzt auch das Spektrum jetzt nicht so groß.
Ich hab das jahrelang gemacht, dass ich war immer so in Bidar in der Nähe von Biarritz. Mhm. Waren wir immer und da gibt es einen ganz nice Strand und von da aus gibt es ja auch eine Menge andere Sachen, dann eben halt Oscar, Lacano.
Mimison.
Ja, genau, diese ganzen Sachen. Genau. Und dann auch ein bisschen südlich dann, was ist es?
Saint-Jean-de-Luz.
Genau, Saint-Jean-de-Luz. Und so, und das,
Lafitinia, ja, weißt du, diese kleine Bucht, ja, ja, die so ganz anders aussieht.
San Sebastian, ja, 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 und genau, so genau. Gitterie, genau. Die Sache, ja. Und da ist, wenn du dir die Kids anschaust, was die machen, das ist ja unglaublich, ja, da, ja, die da halt leben. Aber ich bin da halt, ich weiß nicht, jahrelang, also schon einige Jahre immer in Sommerferien sind wir, ja, hingefahren. Oder halt Sommerferien, ja, aber halt im Sommer, immer so zum Ende der französischen Ferien, ja, dass wir so eine Woche Vollgas, ja, noch hatten und dann wird es auf einmal ruhig. Ja. Und dann, das haben wir halt über Jahre gemacht und ich kann trotzdem, also wenn es gut läuft, auf einer Welle stehen. Ja. Das ist alles erbärmlich, wenn, ja, du mich auch schon auf beim Surfen siehst.
Ja, da muss man schon immer lange am Ball bleiben. Ja, so, ja. Also sowohl körperlich als auch diese ganze Routine und so. Ja. Und ja, wie du sagst, halt, ist halt nicht was, wo man sagen kann, okay, gut, dann gehen wir jetzt halt mal hier an die Ostsee. Gut, da kann man ja auch surfen oder an der Nordsee.
Aber da will ich auch gar nicht surfen.
Sinn, da muss dann auch wieder alles irgendwie richtig stimmen. Da musst du natürlich da auch wieder wohnen. Und ich meine, gut. Ja, und deswegen war im Endeffekt, vorm Abi habe ich da schon war ich immer viel surfen und über einen Kollege, der dort auch in dieser Verbandsstruktur drin war und die hat mich auch gefragt, hier willst du nicht so deinen Assistenten machen und so. Und dachte ich mal, perfekt, nach dem Abi, da hast du eh Bock, dann kannst du da surfen viel, machst deine Ausbildung, kannst im Sommer dann da in dem Surfcamp arbeiten, mhm, und dann über den Winter habe ich dann immer auf Lanzarote, in Lanzarote gearbeitet. Ja,
du warst da zwei Winter, oder?
Genau.
Du hast doch ein Cappy heute auf, wo Lanzarote drauf
steht. Stimmt. Die hab ich sogar letztens, deswegen, weil ich ja gerade Umzug mache, habe ich die gefunden. Also von diesem Lanzarote Aloe Vera Club Weste.
Ja, ja. Ja, ich bin normalerweise immer auf Fuerteventura. Ja, ja. Aber ich war jetzt auch, vor 2-3 Monaten war ich wieder 10 Tage. Ja. Also das ist so meine Insel da.
Ja, das ist schön, finde ich, die Kanaren sind schon geil, auf jeden Fall.
Mega gut. Das ist halt einfach nichts. Es ist so absurde Steine mitten im Atlantik.
Und es ist auch, jetzt ich spring schon wieder so, aber gerade wenn du den ganzen Tag mit verschiedenen Medien zu tun hast, gelb, grün, oben, unten, eckig, nicht eckig, Web, Print, bla bla bla, finde ich die Kanaren oder Lanzarote sau entspannt, weil du hast den blauen Himmel, die weißen Häuser, den roten Stern. Und das Meer. Ganz entspannt fürs Auge, ja, finde ich. Und wenn du Glück hast, siehst du ein paar Palmen.
Genau, ich höre auch immer alle sagen, es ist so eine Einöde. Aber genau das liebe ich, dass es so eine Wüste ist einfach. Ja. Das ist wirklich, ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Fuerteventura angekommen bin mit 3 Freunden in so einem, wir haben uns ein Clio, ein Renault Clio oder sowas halt dann gemietet. Die Surfbretter oben drauf, das Ding war völlig überladen natürlich, damit dann über die Steinpisten und so. Und da weiß ich noch, wir sind vom Flughafen losgefahren und weil wir dumm sind und es noch kein Google Maps war, sind wir irgendwie total bescheuert einen Weg in den Süden runtergefahren, durch die Berge auf einmal. Aber ich weiß noch, auf einmal waren wir aus der Stadt da draußen. Ja. Und auf einmal war es nur noch so Weite mit diesen Hügeln und mir ist das Herz aufgegangen. Ja. Das war so ein fantastischer Moment. Ja. Genau wie du sagst, es ist einfach wirklich das Auge, wenn man eben in solchen Jobs auch arbeitet, das Auge kriegt auf einmal eine Pause, das erste Mal.
Ja, finde ich, das fand ich da ganz geil. Naja, wie auch immer, um wieder zurückzukommen, genau, dann hatte ich halt das Abi gemacht und dann habe ich gesagt, perfekt, mit dem Surfen, das passt ja eigentlich wie Faust auf Auge, du hast was zu tun, du verdienst dein Geld. Ja, und dann habe ich das relativ lange gemacht und dann auch die Ausbildung zum Surflehrer. Und dann war ich nochmal in Indonesien eine längere Zeit und habe vom Freund damals die Surfschule so gesagt betreut, weil er eine längere Zeit in Deutschland war. Ja, und dann hat sich halt die Frage gestellt, okay, machst du das jetzt die nächsten 50 Jahre weiter jetzt so? Weil macht schon Bock und man war auch top in Form und alles. Aber vom Kopf her fällt die Kokosnuss morgen, ist sie gestern um 13 Uhr oder um 13.50 Uhr gefallen, so vom Baum so. Hang loose, Bro, oder Sis, weißt du? Und ich hatte schon immer so, okay, das ist geil, du kommst rum, du machst Sport. Aber die Sache, dass ich war schon immer so in meinem Kopf, okay, ich will was mit Grafik, Medien, Werbung, so in die Richtung auf jeden Fall mit Kommunikation was machen. Weil mich das irgendwie schon immer, ja, die letzten Jahre irgendwie, sagen wir mal, damals hätte ich gesagt, geflasht. Ja, also es hat mich irgendwie alles, da lag auch mal waren auch so meine Interessen so ein bisschen, ohne dass ich jetzt damals sagen konnte, okay, ich kann jetzt die ganzen Computerprogramme oder so. Ich hatte immer ein Apple, was vielleicht, damals fand ich das immer extrem schlimm, weil ich kannte niemanden, der ein Apple, ich kannte wirklich niemanden. Ich war immer der Ausgeschlossene. Die wollten Computergames spielen, ja, sorry, geht nicht. Aha. Ich hatte so Patterson und Findus drauf und die anderen hatten dann schon, keine Ahnung, Civilization oder wie das damals heißt, weißt du, aber
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich war bei Videospielen, war ich irgendwie immer komplett raus. Ich habe ein Videospiel nie länger als einen Tag durchgehalten.
Okay. So ja, ich konnte es nie spielen, weil ich hatte halt Apple. Also von daher, ja, zum Glück gab es dann irgendwann mal iPod und dann hat sich das ja auch alles so ein bisschen geändert. Mhm. Naja, wie auch immer, dann habe ich geguckt, okay, gut, was machst du? Und hatte mir gedacht, okay, gut, jetzt zu sagen, okay, ich fange das an zu studieren oder mach das, ist ja auch vielleicht ein bisschen blauäugig, ich hatte da jetzt auch noch gar keinen Anknüpfungspunkt und dann dachte ich mir, okay, ich denke mal, das Beste ist eigentlich, dass du mal in so einer, vielleicht eine Agentur irgendwie, wie anfängst, die was mit, also Werbung, Grafik, Schrägstrich, Kommunikation, ich hatte damals auch jetzt nicht wirklich so den Plan, dass ich sagen würde, ach krass, das und das gibt so und dann über Kontakte bin ich, wie gesagt, zu Artus.
Aber das heißt, du wolltest es dir erst anschauen, bevor du studierst, um es mal irgendwie auszuchecken?
Ein Studium hatte ich noch gar nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, ich wusste, es gibt die ganzen, Kunsthochschulen und doch, weil die Sarah, mit der ich damals im Kurs, die hatte in Stuttgart nämlich an der ist das auch eine Kunsthochschule da in Stuttgart? Oder
es gibt auf jeden Fall irgendwie sowas. Ich weiß, Patrick Thomas unterrichtet da, den kenne ich aus Berlin, aber ich weiß nicht, was es für eine Schule ist.
Doch, die machen auch Diplom. Genau, der Patrick Thomas, der auch immer diese Schwarz-Weiß-Dinger viel mit so Scans und so weiter, genau. Ja. Und die war zum Beispiel da, von da war ich dann auch mal da und habe mal geguckt, so hey, ich war noch so im Hang-Loose-Surf-Modus, aber hatte Bock, also von da hatte ich mir das dort mal angeguckt in Stuttgart, dann an der Weißensee in Berlin, das hatte ich mir auch mal angeguckt. Und dann war aber halt auch vieles so, okay, krass, die sind da alle so voll in ihrem Modus drin, wenn ich das richtig einordne. Naja, wie auch immer, und dann hatte ich dann halt das Praktikum in der Agentur gemacht, um mal da so ein bisschen so, ja, reinzukommen, so was geht da eigentlich ab, ja, und dann hat mir das eigentlich gefallen. Muss ich dazu auch sagen, es waren zwei Kollegen da, Daniel und Chris, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und dann dachte ich mir, ja komm, das ist doch cool, weißt du, die sind
ja,
cool.
Und
die beiden haben sogar auch an der HFG und am Städel studiert. Mhm. Also einer, der Daniel hat am Städel studiert. Und von daher hatte ich dann auch immer so ein bisschen so diesen, also unabhängig davon, ob jetzt die Assets für die Batida de Coco-Seite richtig als PNG abgespeichert werden und Julie mit Photoshop, Apfel S und Command Z und so die ganzen Sachen, war dann auch immer noch mal so ein bisschen so diese Sidekicks, so was kann es noch an der Seite geben, weil ich auch gesagt habe, okay, ich mache die Ausbildung, dass ich in der Hoffnung, dass ich mich in die ganzen Computerprogramme reinfuchse, manchmal denke ich auch, hätte ich mich noch mehr reingefuchst, aber gut. Aber dann hatte ich auch immer noch dieses, okay, ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, auch ein Studium zu machen und dadurch, dass ich mit denen da halt zu tun hatte und die mir von der HFG erzählt haben, die meinen, ja, das ist sehr frei und natürlich hatte ich dann Lust, als ich in der Ausbildung war, natürlich freier zu arbeiten und jetzt nicht so die Sachen abzuarbeiten oder diese, die dir dann so ein bisschen, ja, diese ganze Struktur, was da so ein bisschen drin ist, denkt man, ja, so kreativ ist es ja dann auch nicht oder so, weil wir auch viel, gerade diese ganzen Anfänge mit Social Media und so weiter, viel gearbeitet haben und so weiter, was eigentlich jetzt im Nachhinein auch so interessant war. So.
Du meinst mit der Agentur jetzt?
Genau, mit der Agentur. Also klar, wir haben auch Braun und so weiter betreut und so und wurde auch immer größer. Aber ja, genau. Und dann zu der Zeit, wo ich da die Ausbildung gemacht habe, bin ich nach Offenbach dann gezogen, weil da war auch das Robert Johnson. Und Musik hat mich sehr interessiert, gerade Techno-Musik, eigentlich seitdem ich jugendlich bin. Und dann, irgendwann war die Ausbildung zu Ende. Dann habe ich da nochmal gearbeitet und dann habe ich gesagt, ja gut, eigentlich müsstest du jetzt nochmal ein Studium machen. Und dann hatte sich das Endeffekt mit der HFG angeboten, weil ich hatte
Wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt?
Warte mal, ich glaube, ich habe 2015 habe ich an der HFG angefangen. 2009 habe ich das Abi gemacht, da war ich 19.
Das sechs Jahre später, 25.
Genau,
25. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich schon einer von den Älteren gewesen, die da
genau,
angefangen
genau,
haben.
Genau, 25, 26 glaube ich war ich, weil das fängt ja auch im Herbst und so weiter. Genau, war ich da von den Älteren. Dann hatte ich einen sehr guten Freund von mir, Bescheid gesagt, den ich damals noch über das Surfcamp kannte, der damals eine den Mediengestalter nicht in Konzeption, Visualisierung, wie ich gemacht habe, sondern er hat den Mediengestalter in, wie sagt man, Ausführungen und da gibt es noch so eine andere Chose, mehr auf.
Nicht die geringste Ahnung.
Keine Ahnung.
Du, meine schulische Laufbahn hat mit 19 in der 10. Klasse beendet. Also deswegen weiß ich immer nicht, wie diese Sachen tatsächlich heißen.
Okay. Und der hat natürlich wirklich in einem klassischen Grafikbüro in Köln studiert und der hatte damals so ein Jahresbuch für die Surfschule gemacht. Mhm. Und dann saß der da, ich kann es genau noch erinnern, saß der da 35 Grad unter dem Zelt in diesem Campingplatz mit seinem MacBook. Und ich meine so, ach krass, du hast ja MacBook, saugeil, du, ich habe auch eins. Wollen wir uns nicht mal heute Abend treffen und Programme austauschen? Ja, weil es war halt noch so, ich kannte halt sonst wenig Leute. Ja, und dann kamen wir so ins Gespräch und ah ja, und er macht das. Und dann dachte ich, ah ja, cool, ja. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich das mache und für eine Ausbildung und so. Genau, weil er meinte nämlich auch, ey, wenn du die Möglichkeit hast, check dir eine Ausbildung aus oder so, ist mal cool. Naja, wie auch immer. Und der war anderthalb Jahre früher, also war so gesagt anderthalb Jahre vor mir. Und dem hatte ich dann erzählt, ey, komm doch, Taylor, komm doch nach Offenbach. Hier ist die HFG, das ist cool. Ich habe da auch einen Kollegen, den Mario, der macht dort Grafik. Das ist, glaube ich, genau ein Ding, was dich interessiert und uns interessiert. Und der ist dann nach Offenbach gezogen, war noch nicht mal angenommen. Ne? Mhm. Und der wurde dann zum Glück angenommen und ich war dann so gesagt noch in der Ausbildung. Und so hatte sich das dann im Endeffekt ergeben. Er war dann an der Uni. Dann.
Du hast dir quasi dein Umfeld gebaut dann da schon mal.
Ja, beziehungsweise dadurch, dass man in Offenbach war und Offenbach ist ja jetzt auch nicht so groß und Robert Johnson und HFG und ein bisschen Creative hier und da gibt es ja so gesagt ein paar Überlappungen.
Mhm. Das Robert Johnson ist auch in Offenbach, nicht in Frankfurt.
Das ist auch in Offenbach.
Ja, ich hab diese ganze Szene hier noch überhaupt nicht im Blick. Ich weiß nur,
das am Kaiserlei, genau.
Das Robert Johnson macht ja der Atta, richtig?
Ja, ich weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, momentan, was da jetzt eigentlich los ist.
Oder er machte es auf jeden Fall mal.
Ja, das ist auch irgendwie die letzten paar Jahre ist da auch, glaube ich, alles wieder tschuf, tschuf, tschuf. Aber ja, das ist Theater, dann noch gibt es ein paar neue Booker da drin. Ja.
Ja gut, aber, wieder anderes Thema. Aber Atta wollte ich nämlich auch mal, den wollte ich auch mal kontaktieren, weil der scheint mir auch irgendwie so ein Tausendsasser, ja. Der, glaube ich, ziemlich viel Einfluss auch, glaube ich, auf diese ganze Szene da irgendwie hatte.
Genau. Ja, und im Endeffekt hatte sich das dann im Endeffekt angeboten. Also wenn du dann in Frankfurt eh schon eine längere Zeit bist und da dann eine gearbeitete Ausbildung, der Freundesbekanntenkreis hat an der HFG studiert oder studiert da. Einer meiner besten Freunde ist aus Köln da hingekommen, also lag das eigentlich bei mir nahe, okay. Dann versuchte ich doch da auch zu bewerben, genau, und dann ist der Endeffekt so der Werbe.
Und warst du nicht verlockt, einfach gleich irgendwas Eigenes zu machen? Weil wenn wir jetzt zum Rückblick...
Hatte ich schon eigentlich. Ich hatte dann nebenher schon was Eigenes gemacht. Mhm. Also ich hatte im Endeffekt, Lorey Offenbach, so gesagt, gegründet, Loof TV, weil... Im Freundesbekanntenkreis Robert Johnson waren halt sehr viele, und man selber auch sehr musikaffin war, waren sehr viele, die Producer waren, Producerinnen und DJs. Und das fand ich auch alles cool und das ging mir auch alles gut rein. Dann dachte ich mir, ja, aber eigentlich wäre doch geil, wenn wir eine Plattform dafür machen würden, weißt du? Um so ein bisschen Offenbach represented, Rhein-Main-Gebiet. Vielleicht auch die ganzen Crews, die vielleicht noch damals auf jeden Fall noch ein bisschen untereinander, ein bisschen, was heißt verstritten, aber so... Bisschen so nerdy, klar, alle waren irgendwie Mitte 20 und so, ja, da ist man ja alles noch ein bisschen anders drauf. Lass sie doch irgendwie zusammen oder lass doch irgendwie eine Plattform machen, wo man die irgendwie represented. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wäre doch geil, wir machen einen Livestream, wir machen einen Podcast, es gibt eine Internetseite, es gibt einen Instagram-Account und dann laden wir die ein, weil ich hatte Kontakte zu denen und dann machen wir da eine geile Show. Und dann habe ich Taylor gefragt, hier kannst du mir helfen. Und dann noch einen anderen Kollege, so für Umsetzung der Webseite. Und ja, und dann haben wir uns damals eigentlich dran gesetzt. Und genau, und dann hatte ich Logo gemacht, da haben wir die Webseite gemacht und so ein bisschen so das Konzept gemacht. Und im Endeffekt, ich glaube, genau, das war eigentlich auch ein Teil meiner Mappe, weil ich im Endeffekt aufgegeben habe. Und dann, soweit ich mich erinnern kannte, darüber ja dann auch der ein oder andere Prof, das war's. Ja, und dann hatten wir dann immer unsere Shows gemacht mit Livestreaming. Das war schon geil, ey, weil ja, das war nicht mehr so wie heute, dass du dein Handy irgendwie hast und Instagram live, Facebook live gibt. Das ganze Streaming und so, Junge, das war echt immer ein Act, ey. Also da war immer...
Mit Kamera am Computer.
Mit Kamera, dann natürlich funktioniert es wieder nicht. Aha. Und dann wieder ging es wieder. Auf einmal ist das Logo nicht eingeleuchtet. Da waren es noch so Auflesungen, 400 Abisma, was weiß ich. Also nichts da irgendwie 1080 oder, weißt du, HD oder so. Nee, genau. Und das hatte ich aber dann schon während der Ausbildung hatte ich das eigentlich schon angefangen. Luft-TV war, genau, normal. Ich war in Offenbach und dachte, ey, geil, das ist doch cool, da haben wir was zu tun, so. Mhm. Genau, das haben wir gemacht bis 2000, ich glaube, die letzte Show war 2019.
Ja. Aber war das so ein Fun-Projekt oder hatte das auch irgendwie noch eine kommerzielle Anwendung, sagen wir mal?
Nee, wir wollten nicht. Ich glaube, das war, genau, da waren wir sehr idealistisch, da hatten wir gesagt, nee, wollten wir nicht, so. Oder hatte ich auch gesagt. Wir hatten auch so Anfragen von hier und da, aber da haben wir gesagt, ach komm, lass es lieber selber machen. Weil nicht, dass die dann kommen und sagen, hier Leute, ihr habt das und das, kriegt ihr von uns und deswegen müsst ihr jetzt das und das von uns machen oder so.
Aber wie war denn dann der Gedankengang da? Weil das Problem bei solchen Sachen ist ja, ich meine, vielleicht warst du doch irgendwie noch jung und idealistisch.
Aber ja, voll.
Aber ich meine, ein paar Jahre später hat man ja, also zumindest geht es mir natürlich so, realisiert man ja, dass man Sachen halt nur längerfristig machen kann, wenn halt auch irgendwie ein bisschen Kohle damit rüberkommt, weil ansonsten ist halt, musst du es halt mit was anderem finanzieren können.
Genau,
und dir die Zeit erkaufen. Du musst dir die Zeit erkaufen, das ist ja
immer
das Problem. Noch,
ja, genau. Ich meine mal so, Zeit hatten wir im Vergleich zu heute, hatten wir ja Zeit. Ja, oder hatte ich Zeit, ja? Also das war kein Problem. Du hast ja dann deine Ausbildung gemacht, so, beziehungsweise hast dann noch in der Agentur gearbeitet, dann hast du ja natürlich gut Ausbildungsgehalt. So, das sind jetzt nicht, das ist kein Großgeld, was da rumkommt, so, ja. Aber danach hattest du dann da, habe ich da nochmal gearbeitet. Dann hast du nebenher hier und da mal kleine Jobs gemacht, so, weißt du, du wusstest ja, okay, zack, hier, Rechner, dies, das, machst du mal hier einen Flyer oder da. Also da hatte ich schon geguckt, so, okay, in dem Freundeskreis sind natürlich dann alle irgendwie Musik und der eine oder der andere braucht natürlich dann irgendwie ein Artwork für sein Label und dann hat man schon geguckt, dass man da irgendwie, so gesagt, sich kreativ ausleben kann und im besten Falle auch ein bisschen Cash generiert. Mhm. So, ja, klar war das jetzt sich von heute alles noch sehr in den Anfängen, aber es war ein Anfang. So, und Zeit hatten wir und dann war das Luftprojekt und dann, ja klar, dann war mal, SoundCloud Pro, 90 Euro. Puh, steht wieder an, durch drei.
Ja,
so,
ja,
weißt
klar,
du?
Klar,
und,
klar.
Und da war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, okay, geil, wir knallen jetzt hier den Merch raus. Hätte man natürlich alles machen können, aber dann denkst du wieder, wenn wir jetzt 50 T-Shirts vorproduzieren in der Druckerei mit Siebdruck, dann sind es, was weiß ich, was werden kosten 50, lass es ein Taui sein, ja.
Vor allem ist das Problem, bei der verhältnismäßig niedrigen Stückzahl ist es ja umso teurer dann wieder und so. Und man muss sich an so Sachen herantasten. Ich meine, am Anfang muss man ja planlos mal irgendwo reinstochern und damit man irgendwas
voll,
mal lernt.
Voll.
Und viel ist ja auch, dass man eben diese Hemmschwelle überwinden kann überhaupt erstmal. Weil, dass du irgendwann an einen Punkt kommst und dann halt jetzt, keine Ahnung, dir jetzt vielleicht überlegst, hey, soll ich mir wieder eine Tasche rausbringen? Ja. Dann weißt du irgendwie Stückzahlen, wie viel du machen musst und dann kannst du dir irgendwie auf Papier sagen, okay, das ist halt realistisch oder nicht. Aber das muss man ja alles erstmal lernen. Ja, das ist ein Prozess.
Ja,
das
bringt
dir einfach niemand bei.
Genau. Außer du bist jetzt aggressiv, fragst irgendwelche Leute hier, ich hab das Bock zu machen und so, ja. Nee, also von daher, das war ein cooles Projekt, es war einfach cool, sau viel zu sammeln, so halt von den Artists, so, dass man, keine Ahnung, das hatte ich mir dann gedacht, ah ja gut, in 50 Jahren, und die Sets sind noch online, und dann sieht man, was damals so in den, ja, von 2014 bis 2019 hier so eine Schnittmenge eingefangen, ne, und es war cool, weil man ja auch mit den verschiedenen Medien zusammengearbeitet hat. Ein bisschen hier Schnitt, bisschen Video, die Grafiken, dann auf Instagram raushauen, die neue Show und so Sachen.
Ja.
Das war ein cooles Projekt.
Das ist lustig, weil ich habe immer so, also wie gesagt, ich war nie auf einer Design- oder Kunstschule oder sowas. Ja. Ich war auch, Schule hat für mich nicht besonders gut funktioniert. Ich bin nicht so der Typ. Ja. Aber ich denke mir immer gerade...
Ich wollte die auch nach der Grundschule auf die Sonderschule machen, weil die dachten, ich bin dumm. Die haben einfach nur nicht gecheckt, dass ich Legasthen bin.
Mhm.
So, aber das muss ja, das war allein auf dem Gymnasium, weil da muss jedes fucking Semester, jedes, wie sagt man dazu, Jahrgang, muss ich zu meiner Deutschlehrerin oder Lehrer gehen, in denen erklären, dass ich Legasthen bin. Dann dachten ja alle, weil ist das sowas wie Asthma?
Aha.
Also ich bin jetzt auch, ich bin froh, ich frage mich bis heute, wie ich das alles gepackt habe mit der Schule, aber am Ende des Tages, ja, ich glaube, heute ist das natürlich auch wieder alles. Weißt du, heute sind ja alle schon Pädagogen und
ich habe keine Ahnung, aber ich denke immer, so viel anders kann es nicht sein, weil die Lehrer müssen ja auch erstmal nachrücken und ich meine, da ist immer noch dieselbe Generation eine Schnittmenge da zu dir auf jeden Fall. Und außerdem, ich kann es eh nicht mehr beurteilen, weil das ich auf der Schule war, ist 25 Jahre her oder so. Also ich meine, es ist wirklich ein Vierteljahrhundert.
Ja,
also keine Ahnung.
Stimmt, ja.
Ich habe wirklich keine Ahnung, wie heute Schule ist. Ja. Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, du hast ja so viel Sachen praktisch dann gelernt. Und ich finde immer, Schule ist, ich stelle mir das so vor, dass es halt cool ist fürs Umfeld und dass man halt irgendwie auch so in so einem Raum ist, wo man irgendwie, wo es halt okay ist, dass man auch so kreative Sachen probiert. Weil ansonsten ist man ja oft dann irgendwie in so einem Freundeskreis, dann werden die irgendwie BWLer und die machen irgendwie Versicherungen.
Und der eine will schon Doktor werden.
Ja, und der macht Doktor und sonst was, Und man selber hat so, ist so isoliert irgendwie und dann, man kommt sich auch ein bisschen weird vor dann, Man ist ja irgendwie so der Kreative, irgendwie der Seltsame und so, ist ja alles ein bisschen grenzwertig.
Ja, du bist so ein Tausendsasser, machst ja auch viel, so ganz viele Sachen, so. Ich weiß, man jetzt nicht so.
Deswegen stelle ich mir so eine Designschule ganz cool vor, dass man da irgendwie sieht, okay, es gibt noch mehr Leute, die das machen, dann passt es. Aber ich denke, vom Lernen her würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen, dass du wahrscheinlich mehr gelernt hast mit diesem Luftprogramm, Luftding und so, als in der Schule dann tatsächlich, oder?
Ja, also meinst du jetzt Schule oder Schule-Uni?
Als an der Uni dann.
Ach so, ja. Also ich meine,
weil du hast halt tatsächlich ein Ding, eine Aufgabe, die du lösen musst und eben nicht nur so Schritte, irgendwie mach jetzt eine Website, sondern du hast komplettes Projekt und du musst es jetzt auf die Beine stellen.
Voll, auf jeden Fall. Gut, ich meine, gebe ich dir recht, natürlich.
Ich will jetzt auch nicht Schulen runterreden.
Nee, ich weiß voll, was
du meinst. Aber du bist es halt so zweigleisig gefahren, das finde ich ja irgendwie total interessant, dass du beides scheinbar trotzdem gern machst.
Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Weil das auch so Sachen waren, da war dann so ein bisschen so Hand und Fuß dabei. Du weißt irgendwie so, okay, da geht's hin. So, das muss gemacht werden, das muss gelöst werden, das Problem oder das Projekt oder wie auch immer. Und an der Uni ist ja natürlich, gerade auch an der HFG ist ja sehr frei. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, so, heute gibt's den Photoshop-Unterricht, der geht jetzt ein Semester. Doch, ich glaube, es gibt auch so Unterrichte, wo du die Programme lernst, aber wo dir so die Basics beigebracht werden und so, oder andere Programme. Aber das ist jetzt, oder mir kam es auf jeden Fall vor, war jetzt nie so wie an anderen Unis, wo jetzt das klassische Kommunikationsdesign so, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, nach 2 Wochen habt ihr ein gebundenes Buch mit, keine Ahnung, so und so viele Seiten und dann macht ihr dazu noch das und bei mir war eher so, nach 2 Wochen haben die Studenten gefragt, so, was war die Aufgabe nochmal? So, hat ja jeder, konnte jeder machen, was aber auch gut war, weil du ja dann so gesagt, in deinem kreativen Prozess, das hört sich auch immer so ein bisschen, hört sich immer so ein bisschen so idealistisch an oder so. Ich meine auch im Nachhinein, damals habe ich mir auch manchmal gedacht, sag mal, was macht man denn hier eigentlich? Sag mal, also, das hat doch, also, was willst du denn da am Ende mit deinem Miet zahlen oder so? Weißt du, also weißt du schon, aber ich meine so am Ende des Tages, ohne dass der Prof jetzt so sagt, so hier, du musst jetzt das so und so machen. Also das muss jetzt eine Broschüre fürs Restaurant XY sein und bla bla bla, so weißt du. Nee, ey, wenn du Bock hast mit Dachlatten was zu machen oder der eine ist voll auf einem 3D-Renderfilm und der andere fängt an zu stricken und der andere macht irgendwie ein Poster, gab es immer so diese gewisse Toleranz und ich glaube, es ist halt auch natürlich ein großes, auch so eine große Eigeninitiative, dann irgendwann zu wissen, okay, das ist das, was ich cool finde oder wo ich mich so gesagt wohl drin fühle. Man hat ja oft immer mal gechanged oder man hat von vielen mitbekommen, die gechanged haben oder auch abgesprungen gemerkt haben, ach, das ist irgendwie doch nichts, die anderen sind voll aufgeblüht. So. Also das war auf jeden Fall schon gut. Ja.
Das muss ja natürlich auch irgendwie liegen, man muss da irgendwie auch der Typ für sein. Aber ich habe auch mal eine ganz interessante Theorie gehört, dass ich meine, alle behandeln ja, wenn man Legastheniker ist, das als Problem, und dass es eine Schwäche ist. Ja. Aber also ich habe mal die Theorie gelesen und ich fand es eigentlich sehr nachvollziehbar, dass man es halt auch als Stärke sehen kann, weil du halt gezwungen bist, unkonform und neue Wege zu gehen, für Probleme halt anders zu lösen. Und dein Hirn vielleicht halt auch einfach ein bisschen anders funktioniert, was das angeht. Und gerade deswegen gibt es, glaube ich, auch extrem viele sehr erfolgreiche Menschen. Ich meine, gerade natürlich in dieser ganzen Silicon Valley-Szene und sowas gibt es halt extrem viele Leute, die Legastheniker sind oder zumindest Linkshänder oder sowas. Ja. Weißt du, einfach so ein bisschen nonkonform irgendwie, wo das Gehirn wahrscheinlich ein bisschen anders funktionieren muss. Ja. Und du halt auch einfach in deinem Leben ganz pragmatisch einfach Sachen anders lösen musst. Ja. Und von daher, denke ich, könnte es vielleicht auch eine Stärke sein tatsächlich. Weil ich meine, ja, ich finde es schon cool, wenn Leute eine E-Mail schreiben können ohne Rechtschreibfehler, aber letzten Endes ist mir halt erstmal wichtiger, dass sie halt einfach coole Sachen machen. Und dann erwarte ich ein gewisses Maß an Kommunikationsmöglichkeit.
Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Nee, also ich glaube, da gebe ich dir auch recht.
Aber ich habe jetzt völlig abgelenkt von dem eigentlichen Thema. Wo waren wir jetzt?
Wir waren jetzt
Offenbach. Und du hast nebenbei eben das Projekt gemacht.
Genau. Luft TV,
ja.
L'Oreal Offenbach.
Ich meine, wir kommen jetzt ja wahrscheinlich in die Phase, wo das Studium so ein bisschen auf den Hintersitz gerückt ist und du bis heute am Diplom arbeitest und in der Zwischenzeit 48 Projekte machst.
Genau,
okay.
Genau. Ja, also bildet sich auch auf dem Schlauch nochmal.
Was waren denn dann die nächsten Projekte nach dem Lufen,
also während der Schulzeit? Also Luf hat sich, wie gesagt, bis 2019 durchgezogen. Mhm. So, das lief ja immer parallel und hat mir aber auch immer nach und nach gemerkt, okay, ist halt schon auch ein großer Aufwand. Das war jetzt nicht so, wir stellen die Kamera hin, dann gibt es das Set und bumm aus, weißt, bis alles steht, dies, das, ohne Aufnahme, klappt, Test, hier und da. Haben wir schon gemerkt, okay, krass, dadurch, dass man andere Side-Projects hat, also selbstständig gearbeitet hat, als Selbstständiger und für verschiedene Kunden gearbeitet hat und andere Leute wiederum auf dich aufmerksam
machen. Aber das sitzt dann schon mit der Agentur, die du dann gegründet hast?
Auch, sowohl als auch.
Oder hast du davor auch alleine gearbeitet?
Davor habe ich auch alleine gearbeitet und dann aus dieser Konstellation hatten wir dann auch gesagt, oder hatte ich dann auch irgendwann gesagt, okay, komm, dann lass doch nochmal so einen Namen machen dafür, um an gewisse Kunden irgendwie anders ranzutreten, als zu sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie 2, 3, 4, wie auch immer, Freelancer, die irgendwie super creative sind und uns denken, sie haben es drauf oder was schmalen sie.
Es wirkt halt immer
legitimer. Genau, du hast einen Namen und...
Wobei man sagen muss, der Name war was, Feierabend oder
so? Genau, Agentur Feierabend.
Ja, also das ist dann auch schwer grenzwertig.
Ja, ja. Und genau, dann hat er sich das irgendwie alles so, genau, so entwickelt und jeder hat natürlich seine Side-Projects gemacht. Wir hatten dann so ein, zwei Kunden, wo wir dann halt auch mit dem Namen dann halt so gesagt an den Kunden rangegangen sind. Und
was waren das so für Kunden dann?
Also wir haben, was haben wir denn da gemacht? Also wir hatten einmal, das große Ding war für die Stadt Worms, das wusste ich noch, es war ein großer Auftrag von der Stadt Worms. Da haben wir zum Beispiel die ganzen Events, von denen diese städtischen Events betreut, die wollten dann auf die Social Media Schiene aufspringen. Mhm. Gerade Instagram und Co. Und davor hatte ich einmal für die Stadt Offenbach genau was gemacht. Das war wie hieß es denn nochmal? Das war alle zwei Jahre verschiedene kreative Städten in Offenbach, die dann so gesagt betreut werden über ein Wochenende, wo man dann sowieso Hopping machen konnte. Und da hatte ich für die so gesagt bisschen die Kommunikation gemacht, also Berichterstattung, Grafik erstellt, dann hatten die uns nochmal gefragt, dann haben wir das so gemacht und darüber hinaus kam dann die Empfehlung für die Stadt Worms, genau, und haben wir erstmal gefragt, warum wollt ihr Social Media, was erhofft ihr euch denn dadurch?
Mhm, das ist ja immer eine interessante Frage.
Genau, genau, ich meine, wenn da jedes zu eurem Festival 100.000 Leute kommen, warum braucht ihr da noch Instagram schon? Mhm.
Also. Und vor allem ist ja auch immer das Schwierige, solche Sachen aufzubauen, vor allem sowas für Städte oder so, weil man ja wahnsinnig aufpassen muss, dass es nicht eher peinlich wird dann.
Einmal das, klar, normal, ich meine ganz ehrlich, also ich meine, da war die Bäckerei involviert und Bodo Nachbar sei Hund, der wollte sich natürlich auch als Sponsor melden, also klar, das war schon immer, das war schon crazy, aber nee, es war ein funny Projekt, so, weil man dann natürlich halt auch aus irgendwie so ein bisschen einer anderen Richtung kommt, aber dem dann so einen gewissen, seriösen, coolen Lift irgendwie gezogen hatte. Klar, gab es dann natürlich immer noch mal ein bisschen so, was heißt nicht Unstimmigkeiten, aber natürlich auch Diskussionsbedarf, dass man jetzt kein Presseverteiler ist zum Beispiel. Ja, also muss jetzt da nicht irgendwie 4 Seiten Text oder geht auch einfach praktisch nicht 4 Seiten Text, sondern einen Instagram-Post zu packen und so. Aber jeder hatte dann so gesagt zu seinen Aufgabenbereich und was auch auch gut getan hat so für so eine Koordination, weil alleine arbeiten läuft oder läuft nicht, ja, aber jetzt nochmal mit einer Person, zwei Personen oder mehr Personen zu arbeiten, da gehört ja auch dazu so eine gewisser Respekt oder Koordination.
Ja,
so,
ja. Und das ist schwer zu lernen. Das ist
ja.
Und aber euer Leistungsspektrum, ja, sagen, also das sind immer so, klingt dann immer so wahnsinnig professionell, aber also du hast Social Media gemacht, Gestaltung, also Social Media Kommunikation, das heißt halt auch einfach überlegt, wie die Sachen tatsächlich denn laufen sollen, die Konzeption davon. Berichterstattung, das hast du da auch schon gemacht? Das hast du ja später bei der Tour de France
gemacht. Genau, und so Berichterstattung hatte ich eigentlich damals, bei Stadtworms nicht, für den DDC, für den Deutschen Designer Club, habe ich damals Berichterstattung gemacht. Aber das war auch, nicht direkt, da bin ich mal zu den verschiedenen Agenturen und habe dort so kleine Porträts gedreht und so. Und das dann, wie kann man das dann wieder auf Instagram publizieren und so, und dann so gewisse Grafikelemente übernommen. Aber da hatte ich noch nicht die Berichterstattung gemacht. Das hatte ich davor gemacht, 2 Jahre davor. Glaube ich, war das ja bei Tour de France, genau.
Das war 2017 oder so.
2017, ja. Aha.
Ja. Ja, ist schon witzig, weil bei dir ist es sehr schwer, so linear zu gehen, weil so viele Sachen halt dann wieder, da hast du was schon mal ausprobiert früher und so. Und ich erkenne das sehr, ich erkenne irgendwie meinen Weg da auch ganz gut drin wieder, weil ich halt auch häufig irgendwas ausprobiere. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, vor 5 oder 6 Jahren, als diese E-Zigaretten aufkamen, dieses Vaping, da hatten ja alle diese beschissenen Irgendwas-Dinger. Und ein Freund von mir hat dann irgendwie sich aus Hongkong immer so diese Dinger bestellt, die du selber mit Batterien und so direkt keine Sicherungen drin und so, und dann die Spiralen selber gedreht und so. Und ich bin da irgendwie, mir hat es auch voll Spaß gemacht, dann ich bin da auch voll aufgesprungen. Und jetzt im Rückblick denke ich mir, was für ein peinliches Hobby, aber es war halt irgendwie, ich hatte halt irgendwie Spaß daran, mal was zu basteln. Und dann haben wir darüber tatsächlich einen Podcast gemacht, ja. Also so, da hat wahrscheinlich kein Mensch zugehört, ich weiß es nicht mehr. Aber
ein Vaping-Podcast.
Ja, wirklich. Wir hatten einen Vaping-Podcast. Es gibt bestimmt immer noch auf Soundcloud. Ich glaube, der hieß Sentient Vape.
Okay.
Also als Spiel auf Sentient Ape.
Ist geil.
Ja. Gibt es bestimmt noch auf Soundcloud ein paar
Folgen. Ja, aber Hauptsache machen, gell?
Ja, eben. Und das war das Ding. Das hat mir halt die Hemmschwelle genommen, an diesem Podcast irgendwann anzufangen, Jahre später. Und genauso ist es dann bei dir wahrscheinlich auch. Dann machst du irgendwie, ich weiß nicht, Tour de France war wahrscheinlich nicht deine erste Berichterstattung, oder?
In dem Falle schon.
Echt?
Ja, also ich meine, ich hatte halt Lorelle Offenbach, da hatte ich dann halt immer so die Intros gemacht, die DJs vor und dort halt so Interviews geführt und so, und auf einmal war ich da halt bei der Tour de France, so zweitgrößtes weltweites Sportevent, und bin da irgendwie 4 Wochen rase ich da durch Frankreich, muss da irgendwie halt mit den ganzen Fahrern und halt alles, was da passiert, da sagen wir mal, seriöse Interviews oder ein bisschen zeigen, so was passiert rechts und links. Es war ja im Endeffekt auch diese Aktion damals so zu gucken. Bei 2017 ist die Tour de France ja in Deutschland gestartet. Mhm. Nach 10 Jahren hat die ARD wieder mal Tour de France übertragen, weißt du, nach dem ganzen Doping-Gedöns.
Ich habe keine Ahnung mehr, was da los war. Ich wusste, die haben die eine Pause gehabt.
Dann. Genau. Nachdem halt, weißt du, Team Telekom, Jan Ulrich und, weißt du, unser Held, und dann fallen gelassen. Aha. Wir machen nie wieder was mit Radsport und so. Und dann war ja 10 Jahre war ja die ARD raus aus der Tour de France. Ja. Haben gar nicht mehr berichtet, musst du dir mal vorstellen.
Das ist total lustig, weil die alle, ich meine, auch so verlogen, weil ich meine, Doping ist ja der einzige Grund, warum diese ganzen Sachen so populär wurden, weil auf einmal diese Leistungen gebracht wurden. Ansonsten hätte es ja viel weniger Leute interessiert.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht sagen, es war Doping.
Also
aber ich meine, das ist halt die Realität.
Ich meine aber generell, klar, wenn da war dann halt irgendwie immer Action. Also ich meine jetzt nur jetzt zu diesem, das Thema Jan Ulrich, so, weißt du, alle haben an dem ja auch verdient.
Ja, ja.
Alle haben es abgefeiert, war ja auch ein krasser Typ. Gut, er hat vielleicht jetzt ein bisschen nicht so geil geäußert am Ende da, dass er da niemanden betrogen hat, so. Vielleicht hat er jetzt auch nicht so die geilsten Berater und so, weißt du. Aber dann von heute auf morgen dann auch wieder so zum Staatsfeind Nummer 1 war, klar, da würde ich an seiner Stelle auch durchdrehen, ja. Aber gut, dann 2017 war halt Start in Düsseldorf. Die Tour de France startet mal wieder in Deutschland. ARD überträgt wieder. Und damals hatte die ASO, also der Veranstalter von der Tour de France, und Paris-Dakar, Roland-Garros, Paris-Marathon, die ganzen großen Sportevents, gesagt, okay, cool, wir bauen so ein Team mit 3 Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch, die so ein bisschen Reporting machen bei der Tour. Ein bisschen so rechts und links zeigen, was da so passiert. Auf Facebook und auf Twitter. Das wusste ich nämlich noch, auf Twitter. Und dann sollte ich mal so Tweets abgeben. Ich meinte zu denen so, ey, Leute, ich bin der Gastel, wenn ich da einen Tweet abgehe, da checkt keiner irgendwas. Da meinte ich, sollte mal für so einen Blog, hatten wir dann auch eine Webseite, dann sollte ich da so so halt so Blogartikel schreiben und ich meinte so, ey, weißt du, Leute, ich kann geile Interviews machen und mich da durchsneaken, aber lass doch den Engländer, weil wir hatten noch so einen Engländer dabei, der war jetzt nicht so agil mit Interviews und so, aber der konnte super schreiben und er konnte halt nur noch Englisch schreiben. Ja. Ich sag, lass den doch schreiben.
Hast du die Interviews dann auch mehrsprachig gemacht?
Ja.
Du bist ja Französisch auch Muttersprache eigentlich.
Genau. Also Französisch, Deutsch, Englisch. Mhm. Das war kein Problem. Aber dann habe ich ihnen auch gesagt, ey Leute, also wenn ich jetzt hier einen Artikel schreibe auf Deutsch oder auf Englisch, lasst ihn doch, der macht das top. Der hockt schön, einer Stunde ist das Ding gesetzt. Aber gut, es war jetzt auch nicht, das war deren Konzept und so weiter. Da habe ich mir auch gedacht, ah ja gut, komm. Da habe ich mir dann auch so mein eigenes Ding da drin nochmal gesucht in diesen 4 Wochen. Aber ja, genau, und das war dann so 2017 so dieser Einstieg in die ganze Radsportwelt. So.
Funny. Ja, das ist ja auch witzig, weil es ist ja so ein, ich gebe lustigerweise morgen und übermorgen einen Podcast-Workshop in München. Ne?
Und habe ich gesehen.
Ich denke mir da auch irgendwie, ich bin mal gespannt, was die Leute da eigentlich wissen wollen. Also ich werde es interaktiv aufziehen, sagen wir mal. Also ja. Die Leute fragen, was sie eigentlich wissen wollen. Aber ich denke mir immer, man kann halt so ein bisschen, ich kann halt so ein bisschen erzählen, wie es bei mir läuft und ich kann ihnen halt ein bisschen erzählen, wie man irgendwie Sachen hochlädt und schneidet. Aber generell, man muss halt Freude daran haben, zu reden einfach. Und bei deinen Interviews ist es ja genauso. Ich meine, du musst halt einfach reden können. Das ist halt einfach das Ding. Ja. Und das kannst du halt nicht lernen und nicht produzieren. Ja. Du kannst es üben, aber du musst halt Spaß daran haben, auch dich darzustellen. Das ist halt schon auch irgendwie ein Punkt.
Voll. Ja. Und auch so ein bisschen die Situation einschätzen.
Ja, genau.
So, ja, hat er jetzt Bock oder die hat die Bock zu reden oder ja, so ein bisschen so ein zwischenmenschliches Feeling auch halt haben. So. Und natürlich ist dann bei so Events auch die Zeit immer recht begrenzt. Ist jetzt nicht so, dass man sich da eine Stunde Zeit lässt oder tak, tak, tak. Und
ja, stelle ich mir auch schwierig vor, weil du wusstest, weil die sind ja auch so einen ganz eigenen Modus und die sind ja auch so, die Sportler sind ja auch eingestellt auf so einen gewissen Style von Interview wahrscheinlich. Ja. Und der ist ja wahrscheinlich etwas konventioneller als dein Style normal. Ja. Das heißt, du musst da rein und innerhalb von Sekunden das aufbrechen eigentlich.
Ja.
Und irgendwie das anders ummodeln auf einmal. Das ist schon ein Talent. Oder ich meine, braucht wahrscheinlich auch viel Übung, aber schon auch ein Talent.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das war schon, das war crazy damals. Echt, ja.
Nachdem wir uns schon die ganze Zeit so hin und her bewegen, jetzt sind wir schon wieder mehr beim Thema Rad. Und ich meine, das Ding, womit du wahrscheinlich am meisten bekannt geworden bist, ist ja eigentlich 8000 Watt wahrscheinlich, oder? So als Kanal.
Ja, würde ich sagen, Luft und 8000 Watt, so ja.
Und wann ist 8000 Watt entstanden?
8000 Watt ist entstanden, was ist das? Ich würde sagen, so vor, ja, so. Warte mal, ist das denn? Das ist eine gute Frage. Wann ist denn? Ich glaube, so seit 3 Jahren ist es so alles so ein bisschen so official, so in diesen ganzen Kanälen.
Also 2019 in etwa?
Ja, 18, 19 und 8000 Watt an sich. Der Slogan war, glaube ich, 2017, 18. Ist es so entstanden.
Und was war das Erste, was du mit diesem Namen gemacht hast, quasi?
Was ist das Erste, was ich mit dem Namen gemacht habe? Gut, das habe ich eigentlich immer so beim Radfahren immer so benutzt und einfach auf meinem privaten Kanal und 8000 Watt, dies, das. Und dann hatte ich, gibt's wieder den Spin zur HFG, hatte ich das Vordiplom, musste ich machen oder wollte ich machen. Und ich hatte Bock, so Bikepacking zu machen, habe geguckt, okay, gibt's irgendwie coole Biketaschen oder so, aber gab's noch nichts. Oder was mich jetzt so irgendwie angeturnt hat oder so, da war noch nicht so Ortlieb und die verschiedenen Brands, die irgendwie cool aussehen. Dann dachte ich mir, ach komm, dann machst du das doch, schneidest du die doch mal selber. Und über Zufälle, weil ich damals fürs Robert Johnson gearbeitet habe, beziehungsweise da den Shop geleitet hat und nebenher noch die Visuals im Club gemacht habe, hatte ich über Freunde, über das...
Zurück, das ist total absurd, wie du dann immer noch wieder einstreust, dass du dann noch irgendwie was nebenbei gemacht hast. Ja.
Da sollte ich Taschen von Hardwork Soft Drink, ein Label aus Frankfurt, die hatten so Hipbags gemacht, Hipbags. Hipbags, genau, die du so
Bauchtaschen.
Bauchtaschen, die wir unter anderem im Robert Shop verkauft haben, sollte ich an der Uni abholen. Beim Henrik Vormann und dann bin ich da halt runtergegangen und hab die abgeholt, meinte, hier, zack, ich hol die Taschen ab von HWSD. Ich dachte, ach geil, das ist hier so eine Schneiderei, ja, das ist vom Bereich Design, wir haben eine Schneiderei. Ach, das ist aber cool. Das ist aber nice. Und dann wusste ich, okay, als ich das Vordiplom gemacht habe, cool, dann lass es doch machen. Und dann baue ich mir da unten geile Taschen. Da gibt es ja Nähmaschinen, da kann mir das am Ende zeigen, wie das so funktioniert.
Das heißt, du hast die selber tatsächlich gemacht,
genau,
die Prototypen zumindest.
Genau, die Prototypen gemacht und alles so zusammengeschneidert.
War das schwierig, das zu lernen? Ich meine, War das sowas, was du an einem Wochenende irgendwie einigermaßen drauf hattest?
Ich saß da schon eine längere Zeit, paar Monate war ich da unten. Die Maschinen, die Schnur, das ist nicht die Schnur, das ist das Garn. So, weißt du so. Und dann habe ich geguckt, okay, was ist geiles Material? X-Pack ist geiles Material. Und so ein bisschen so habe ich mich da mal so reingenördet. Was gibt's denn diese ganzen Seiten, wo du halt diesen Outdoor-Shop-Stuff holst, so Verschlüsse, was will ich eigentlich da drin haben? Und dann hatte ich mir gedacht, okay, geil, dann baue ich diese Taschen. Gut, dann brauchst du auch eine Webseite, dann machst du dann auch noch eine Webseite.
Codest du eigentlich auch selber oder machst du das Design und gibst es dann
ab? Nee, coden tue ich eigentlich nicht. So früher bei Artus hatten wir da auch was mit Codes zu tun, aber ich weiß nicht, ob das an der Legacy nie war. Ich habe da irgendwie nie so wirklich gecheckt und dann Zahlen und Dings. Dann war ich immer ein bisschen unruhig und so. Dann hatte ich die Taschen gemacht, dann die Webseite, dann hatte ich mir gedacht, okay, gut, brauchst du eigentlich auch noch ein Logo. Ja, und was, weißt du, dass du da so gesagt die Brand machst, komm, nimmst du 8000 Watt, da laberst du da schon die ganze Zeit rum.
Und dann hat das ist total geil, weil du hast halt jahrelang davor Brandbuilding gemacht, quasi ohne es zu wissen.
Genau. Und manchmal gehe ich auch schon die ganze Zeit davon, dass ich das eigentlich auch in der Kunsthochschule weiter so mache. Und dann hatte ich halt diese ganzen Sachen da so gesagt zusammengepackt in dieses eine Projekt. Und dann hatte ich das Vordiplom gemacht und dann stand im Endeffekt, es gab www.8000watt.com, es gab die Tasche und dann dachte ich mir, cool, dann kannst du ja da eigentlich ein bisschen drauf weiter, aber halt, gut, dann machst du auch nochmal einen Instagram-Kanal und dann hatte ich das darüber dann irgendwie, war das irgendwie öffentlich, weil ich musste ja irgendwas präsentieren. Und dann hat es eigentlich so ein bisschen... Und
das war deine Vordiplomsarbeit?
Genau,
auch.
Das war meine
Vordiplomsarbeit. Das Ganze quasi.
Genau. Und dann hat das Ganze... Ja, dann habe ich es eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen weitergemacht, weil ich bin dann Fahrrad gefahren und dann hatte ich den Kanal. Dann gab es das Update, dass man auf Instagram mehrere Kanäle auch verwalten konnte.
Was übrigens der größte Abfuck ever ist. Also ich habe es auch eine Zeit lang mal probiert in mehreren Kanälen. Ich kriege einen Herzinfarkt. Dann weißt du immer nicht, auf welchem Kanal du bist gerade und dann beantwortest du irgendwas wieder falsch. Oder so.
Ja, da muss man echt mal, da muss man gucken.
Und dann verteckt man sich selber irgendwie, dann muss man wieder den Kanal wechseln und es da wieder scheren. Und oh Gott.
Ja. Und so ist es dann im Endeffekt, so ist es dann im Endeffekt gekommen. So, dann stand es da und dann habe ich da halt so meine Stories gemacht, beziehungsweise so meinen Style geschoben. Über Radsport, wie ich den so sehe, wie ich den so empfinde. Und da so gesagt, so meinen Input gegeben und das hat auf Anklang gefunden.
Aber ist das was, mit dem du stetig Sachen verkaufst und produzierst? Oder ist das sowas, wo du ab und zu mal irgendwie was droppst und dann passiert was? Oder?
Das hat jetzt, sagen wir mal, letztes Jahr ein bisschen mehr zugenommen. Aber das war auch nicht die Intention. Das war auch nicht die Intention, dass ich sagte, geil, ich mache jetzt den Kanal und dann irgendwann mache ich Espresso-Tassen oder einen Kaffee oder T-Shirt oder was weiß ich.
Weil von außen betrachtet würde ich ja schon sagen, das hat so das Potenzial, dass du auch sagen könntest, okay, du konzentrierst dich halt voll auf den Radsport, weil ich meine, du bist ja auch schon so eine, also irgendwie so eine Persönlichkeit in der Szene geworden, mit dieser Marke halt auch. Und da könnte man ja auch sagen, okay, wenn das deine Leidenschaft ist, dann gehst du halt voll auf das, du machst halt deine Moderationen und machst halt da irgendwie deine Drops und dann machst du ja auch noch einen Kaffee mit dem
Rick Zabel.
Genau, Zabel zusammen und so. Ich meine, du bist ja eh schon voll involviert, du könntest ja auch, aber du willst dich gar nicht auf irgendwas fokussieren, gell? Du willst 80 Sachen machen.
Ja, das denke ich mir auch manchmal über die letzten Jahre so, so viele Projects und was du auch alles Lust hast und so, und ich will mir das natürlich auch alles irgendwie so ein bisschen offen halten, dass ich mich nicht zu sehr, oder natürlich denkt man dann auch, sitzt du da alles auf eine Karte oder so, das ist ja natürlich auch nochmal so ein, weil du dich ja alleine managed, so, ja. Ist ja jetzt auch nicht ganz einfach. Aber das ist mein Baby-Project 8000 Watt, was natürlich auch stetig wächst und ich auch an so einen Punkt gekommen bin, okay, ich muss jetzt mir Leute auch mit dazu nehmen, ja, die mich dann in manchen Punkten einfach unterstützen oder wo ich sagen kann, die und die Projekte müsstest du übernehmen oder die man so ein bisschen dirigiert, aber weiterhin halt auch noch für andere Kunden oder andere Projekte auch zu arbeiten, wenn die Zeit dafür da ist oder da so gesagt mein Potenzial da dann auch nochmal mit einbringen.
So, aber in was für einem Format ist denn die Agentur jetzt? Das Feierabend, ist das so ein loser Verbund eigentlich für euch?
Ja, ne? Aber die gibt es eigentlich auch so nicht mehr.
Okay.
Also das, da sind auch ein paar Sachen passiert letztes Jahr oder eine Sache.
War das das mit der Steuer mit deinem Kollegen, die Nummer?
Genau, was ein bisschen grob war so und gut, ich glaube jeder hat einmal so sowas in seinem Life, dass da einer von den Kollegen oder auch beste Freunde, weil jetzt nicht nur klassischer Business-Kollege, gut wär's, oder dann könnte man sagen, so gut, komm, verpiss dich, aber dann so einen Scheiß abzieht, wo ich mir auch gedacht habe.
Also ich glaube, jetzt müssen wir es einmal ganz kurz ansprechen, kurz zusammenzufassen, ja. Der hat einfach das Ganze ein bisschen gemismanagt und am Ende standet ihr da und das Finanzamt hat angeklopft und hat gesagt, wir wollen Unmengen von Geld von euch, oder?
Genau, also von mir. Ja. Weil ich war der Einzige, der ja noch so gesagt
angemeldet war.
Auf der, in der, der der Meldeadresse gewohnt Scheiße. Hat und so. Und im Endeffekt das Geld, was für die Steuern wir zurückgelegt haben, was auch alles locker gereicht hat, weiß ich, Taylor und ich wissen bis heute nicht, was da jetzt im Endeffekt der da gemacht hat, weil er sich auch nie dazu geäußert hat oder so, aber der hat sich halt da wieder locker gemacht, so würde ich mal sagen. So, ja. Und gut, das hat sich jetzt auch alles geklärt, weißt du, weil mit dem Finanzamt willst du auch keinen Stress machen, habe ich gesagt, easy, das kriegen wir hin, kein Problem, so, weißt du. Aber alles, was so, weißt du, was sich da hinterher irgendwie so zieht und halt vor allem eigentlich das Vertrauen, das ist es. Scheiß erstmal auf die Kohle. Aber einfach dieses Vertrauen, so, weißt du, das ist halt.
Ja, ich meine, scheiße, die Kohle kann man sagen, wenn man es stemmen kann. Dann tatsächlich. Ja. Ansonsten wäre es wieder was anderes. Aber ja, das mit dem Vertrauen ist natürlich einfach ein Schlag in die Magen.
Ja, ja. Und da habe ich auch lange, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch lange dran gegessen oder es kommt immer mal wieder hoch, so, weißt du. Und, aber gut, das 2021, das war das Jahr mit den Höhen und mit den Tiefen, sollte sich von sowas dann auch nicht zu sehr downgraden lassen, so. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen was mit Business zu tun hat, kommt, ob jetzt die Situation oder irgendeine andere, dass irgendjemand mal.
Man hat immer irgendwann einen Schlag ins Gesicht.
Und auf einmal denkst du dir so, oh, was ist denn da los? Das hat doch irgendwas. Also ich meine, so, weißt du, kann ja reden, so, ja. Naja.
Aber das hat quasi die Agentur beendet dann. Also es war
sagen wir so in der Konstellation.
Ja, in der Konstellation. Fall, ja. Und ich meine, das öffnet dir dann ja auch wieder, dass du eben jetzt ein bisschen freier arbeiten kannst wahrscheinlich, oder?
Ich sag mal so, wir waren ja davor auch immer sehr frei. Es war jetzt nie irgendwie, dass wir gesagt haben, wir müssen für jedes Projekt zu dritt arbeiten. Ja, also wenn der eine sagt, wir brauchen Poster, da muss man jetzt nicht zu dritt arbeiten. Ja, der dafür geil drauf ist, so, der macht es und da war man eher so ein bisschen fluid, so, weißt du. Also das war jetzt nicht so der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen alles zu dritt machen, so, weil es ist ja auch immer so eine Budgetfrage und so weiter. Oder auch für was wer überhaupt Interesse hat. Ja, es gibt ja auch Sachen, die reinkommen, wo der eine oder der andere sagt, so, das gefällt mir. Oder das ist jetzt nicht so mein Ding oder ich habe gerade zu tun. Und dann
guckt man. So läuft es ja auch in jeder Firma letzten Endes. Ich meine, es ist ja auch, wenn du jetzt zu. Keine Ahnung, wenn du jetzt bei Hort bei Eike was machen lässt oder bei Mirko oder so, dann ist es ja auch nicht so, als würden jedes Mal Eike und Mirko komplett an den Sachen dran sitzen. Mhm. Sondern ich meine, es ist halt, die schauen halt damit drauf und wer anders macht natürlich dann aber irgendwie den Großteil der Arbeit. Es ist ja in jeder Firma so letztendlich. Ja. Oder wenn ich zu Jung von Matt gehe, ich meine, das ist auch nicht mehr Jean-Rémy da und macht die Sache. Ich meine, der ist auch schon raus.
50 also. Mitarbeiter an einem Projekt. Ja, ja.
Ja, genau. Und ja, wie verteilt sich dann deine Zeit jetzt gerade so?
Genau, jetzt verteilt sich, oder beziehungsweise auch das letzte Jahr, oder die letzten, würde ich sagen, 2 Jahre, weil damals war natürlich dann halt auch, wir hatten ja dieses große Projekt mit der Stadt Worms, was ich erzählt habe, und dann habe ich aber relativ schnell gecheckt, so okay, jetzt ist Corona. Da kannst du vergessen, die nächsten 3 Jahre kannst du eigentlich vergessen. Große Festivals, alles, was 10 Personen ist, kannst du vergessen. Hatte ich denen auch gesagt, so, nö, hier, das wird stattfinden. Und dann habe ich mich da auch rausgekoppelt.
Die waren nur noch optimistisch, oder?
Ja, also in Worms gab es kein Corona. So. Ist auch immer fallen gelassen. Irgendwann war halt auch klar, so, es macht keinen Sinn da mehr jetzt weiterzuarbeiten. Irgendwann sagt die Stadt auch nach 2 Jahren oder 3 Jahren, so, was willst du dann da auch, du kannst die Leute ja auch nicht immer, irgendwann muss halt einfach eingestehen, okay, das Konzert findet jetzt nicht statt oder das Festival oder wie auch immer.
Ja, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie die Marketingbudgets da vergeben werden, aber ich meine, ich nehme an, das könnte halt auch sowas, weil ich stelle es mir so vor, ich meine, wann ist das Ganze explodiert? Im März oder so, ja. Da waren wahrscheinlich die Budgets fürs Jahr vergeben und die Abteilung, die dafür zuständig war, die mit dir gearbeitet hat, hat wahrscheinlich auch gesagt, wir haben das Geld schon für dieses Jahr.
Ja, ja.
Wir machen jetzt mal erstmal weiter.
Ja, 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 klar, klar. Und naja, und dann, wie gesagt, war halt viel halt auch mit dem Radsport. Also sprich, das heißt, dass ich einmal über halt 8000 Watt, so gesagt, auch viel zu den Reporting-Jobs gekommen bin, ja, also beziehungsweise, dass mich verschiedene Brands oder ich als 8000 Watt eingeladen wurde, zu verschiedenen Radsport-Events zu geben, um dort halt so gesagt zu berichten, was passiert da, weil es auch eine andere Berichterstattung ist. Und da bin ich auch viel rumgekommen, weil ich auch würde ich sagen, einen guten Kontakt habe so zu der Radsportszene und natürlich auch nochmal ein ganz anderer Schlag Mensch bin. Ich weiß nicht, ob das so auch akzeptiert worden wäre vor 15 Jahren.
Ja, das wäre auch immer
so eine Sache. Und ich hatte einfach Bock, da so meinen eigenen Style oder so gesagt, so meine eigene Welt aufzubauen, auf das, was ich halt Lust habe. Mhm.
Aber du bist ja auch in einer guten Zeit gerade, was das angeht, weil ich glaube, nicht nur beim Radsport, sondern bei vielen Sachen ist es ja so, dass es gibt ja so Sportarten, und ich meine, Radfahren gehört ja klar dazu, die schon eigentlich eher sehr traditionell sind. Mhm. Oder auch sowas wie Tennis oder Golf oder so. Und jetzt sind wir aber gerade, glaube ich, in so einer Zeit, wo es möglich ist, dass man da reingeht und das Ganze halt einfach irgendwie jünger macht. Oder auch wenn es jetzt total klingt, als wäre ich 100, aber es halt frischer macht. Ja.
Ja.
Und ich glaube, vor 15 Jahren hätten die gesagt, wer ist denn der Clown?
Ja,
und heute sagen alle, hey, der ist mega cool.
Ja, ja.
Das ist halt schon, das hat sich, glaube ich, sehr gewandelt, irgendwie die Akzeptanz da.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und naja, und darüber hinaus, also gab es dann auch mal, wie gesagt, das Reporting, dass ich immer auf den Events unterwegs war. Dann hatte ich so gesagt, okay, da habe ich dann mit 8000 Watt, weil ich dann irgendwann mal früher mal so ein, zwei Shirts gemacht habe, so ein bisschen hier mal was geplottet und so. Und das kam dann mega, also die Leute haben sich echt krass geflasht und haben gesagt, so geil. Und dann habe ich halt peu à peu, sagen wir mal, das ein bisschen gesteigert, aber jetzt immer Step by Step. So. Andere kamen, ey, du könntest direkt das, eine komplette Kollektion. Meinst du, yo, jetzt. Mhm. Also ich, nur weil jetzt mal zwei T-Shirts verkauft sind, brauche ich jetzt nicht übermorgen einen Online-Shop, wo du von der Socke bis zum Cappy komplette Ausstattung
kriegst. Nee, das nicht. Aber ich glaube schon, dass du hättest es deutlich mehr ausreiten können. Weil ich finde, man sieht es, wir haben uns vorhin über Susanne Hallermann unterhalten, von Fingers Crossed, die du ja auch kennst. Und die hatte ich ja auch mal interviewt vor 2 Jahren oder so schon. Und ich meine, die hat halt schon eine ganze Kollektion gemacht, aber nur Socken.
Ja.
Und das fand ich war schon eigentlich ziemlich brillant, muss man sagen. Ja. Ich meine, das war natürlich schon auch ein Commitment. Ja. Aber weil, wie du sagst, wenn du alles vom Cappy bis zur Socke machst, dann hast du halt auch Probleme von Deck vom
und Cap, es war halt auch ein anderer Style, so, weil ich hatte einfach Bock gehabt, so die dadurch halt, dass das Graphic Background habe, das irgendwie auf den Radsport zu machen. Gut, ich hatte damals ja diese die oder immer noch die Pomodori Shirts, ja, für damals noch fürs Robert gemacht, dann jetzt machst du jetzt selber, war ja damals auch dann der Süddeutschen und so. Und das hatte ich mir gedacht, so diesen locker Living Look beside Radsport, ja, fand ich geil, wo jetzt so die Brands kommen, oder habe ich jetzt vor den letzten 2 Wochen ein paar Brands gesehen, die eigentlich auf dem klassischen Performance-Trip sind, so hey, wir machen jetzt auch coole beside Radsport legere Kleidung und so, was ich mir gedacht habe, das ist eigentlich die Zukunft. Vor 2, 3 Jahren hatte ich mir das schon gedacht, so, weil klar, in Spandex rennen sie alle rum, aber ist ja eigentlich auch geil, irgendwie nebenher die Watts zu präsentieren oder das Statement.
Ja klar, man will ja auch immer zeigen, dass man was irgendwie Teil des Tribes ist halt.
Genau, genau, ja, genau.
Im Everyday dann. Ich meine, so wie du halt dann mit der Raffa-Hose jetzt hier sitzt, was man sofort sieht, weil sie unten umgeschlagen ist und der Streifen da ist. Ja, und so, das sind halt so diese kleinen Sachen. Oder ich laufe dann halt in North Face-Stiefeln rum, obwohl ich in der Stadt bin und so was Bescheuertes.
Ja,
man will das Zeug halt einfach reintragen in seinen Alltag.
Dann. Ja,
das
ist voll.
Bei uns allen so.
Und nee, und so hat es dann eigentlich, ja, und dann hatte ich dann halt mit 800 Watt meine verschiedene Kooperationen gemacht und da auch Produkte halt so gesagt auf dem Markt gemacht, weil mich das dann interessiert hat. Nicht nur das einzelne Produkt, sondern auch außenrum, was du dafür machst, weil du brauchst ja ein Packaging, du brauchst ja ein Design, du brauchst ja auch eine Story. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, bumm, hier ist es da und alle hopp, jetzt ist es da, sondern so passt es nicht, wie fühlt sich das an, ist es im Drive drin und so, dass man das dann halt auch so peu à peu irgendwie reinbringt und das hat mir halt mega Spaß gemacht. Darüber hinaus sind dann halt andere Brands oder Kunden auch nochmal dazugekommen, die so gesagt so meine, ja, meine Leistung gebucht haben, sag ich mal, ja. Also für Kommunikationsarbeiten war dann auch viel vom Bereich damals Musik, Techno hin zum Radsport, ja. Und ja, aber das ist ja so hat sich das irgendwie alles entwickelt, ja.
Aber wie managst du das ganz praktisch jetzt dann momentan? Weil du hast vorhin mal gesagt, bevor wir hier aufgenommen haben, schon, dass du halt eigentlich jetzt das Jahr über ausgebucht bist, bis auf irgendwie 2 Wochen im Juli oder sowas, ja. Und das ist ja schon, also ich finde es immer schwierig, wenn ich irgendwie eigentlich zu 80% ausgelastet bin, sagen wir mal, und dann kommt irgendein Kunde zu mir her oder halt eine neue Anfrage und die sagen, hey, wir brauchen dieses und jenes. Und früher, also ich habe 20 Jahre lang eigentlich so gearbeitet, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kann damit nächsten Monat anfangen und in 2 Monaten ist es zu Ende. Ja. Und damit konnte ich gut leben. Ja. Damit konnte ich ins Bett gehen und ich wusste irgendwie, was das Sache ist. Aber wenn jetzt zu mir jemand kommt, dann sage ich halt, du, also ich mache meinen Kalender auf, ich könnte in 6 Wochen das erste Meeting machen und dann kann ich in 3 Monaten vielleicht damit anfangen. Ja. Und ihr müsst halt offen sein, wann das Ding fertig ist, weil ehrlich gesagt, und ich nehme an, bei dir ist es relativ ähnlich jetzt, oder?
Klar, also man, das ist ja auch so ein Prozess, habe ich gemerkt, okay, gut, irgendwann ist man dann auch an seinem Limit oder am besten nicht an seinem Limit. Man sollte, glaube ich, davor wissen, wann man an seinem Limit eventuell kommt. So, ja.
Aber dafür muss man es, glaube ich, ein paar Mal überschreiten.
Genau, genau. Und ich meine, dadurch, dass es auch verschiedene Bereiche sind, in denen man irgendwie so gesagt arbeitet oder seine Stärken zeigt oder verkauft, gibt es so eine gewisse, entsteht, würde ich mal sagen, nicht so eine gewisse Routine und es kann das dann auch so ein bisschen abdämpfen. Aber klar, ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man ein bisschen organisiert ist. Ja, also das auch auf jeden Fall. Also so Notion, iCall oder so, das muss halt drin sein, weil sonst...
Notion,
iCall? Notion.so, geiles Tool.
Was?
Ach, da kannst du eigentlich alles machen. Also du kannst komplette... Wir können da jetzt zum Beispiel einen Workspace öffnen. Gut, es gibt viele... Weißt du ja, gell, am Ende des Tages gibt es so viele Tools, wo man irgendwie ein bisschen, oder was heißt
das? Das ist für so Zusammenarbeiten, oder?
Genau, genau. Du kannst verschiedene Workspaces errichten, du kannst Audiodateien, du kannst komplette HTML-Codes reinballern, du kannst live sehen, wenn du was kommentierst, pass auf die und die Grafik, Redaktionskalender.
Und du benutzt es, um mit deinen Kunden
und
Kooperationspartner dann zu arbeiten.
Genau, genau. Und du kannst es dann wiederum knüpfen, auch zum Beispiel mit Toggle. Zum Beispiel, dass du dies auch noch mit reinbringst und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool.
Das Problem ist immer, es gibt alle 2 Jahre ein neues Tool, das irgendwie hot ist und ich habe einfach, ja, ich bin voll raus.
Genau. Nee, aber das benutze ich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon recht lange jetzt. Ja. Ja, bestimmt seit 2 Jahren. Und selbst wenn ich auch mit Kunden zu tun habe, die vielleicht jetzt, wo man denkt, die sind jetzt nicht so, sagen wir mal, affin mit, also weil manchmal auch immer nur Mails oder so ist auch, also ist schon mal ein guter Weg, aber manchmal ist es auch einfach besser, dass du halt so ein Tool hast, so eine Plattform, wo
E-Mails sind
die
schwierig.
Verstehen es auch, ohne dass sie jetzt die großen Geeks sind oder so. Das ist halt auch ganz cool, weil manchmal gibt es halt so Orga-Tools, da brauchst du erstmal 3 Stunden, um alles zu organisieren.
Ja. Ich habe auch versucht, solche Sachen mal zu benutzen, aber das Problem ist dann meistens, entweder hast du irgendwelche kleinen Kunden, die damit irgendwie sich schwer tun, überhaupt mit dem Konzept, dass sie mal sowas machen sollen, oder du hast größere Kunden, die sagen, wir haben unser eigenes Tool und du musst das benutzen. Und ich habe wirklich keinen Bock, mit 8 verschiedenen Tools dann zu arbeiten, weil dann kann ich es wieder per E-Mail machen letzten
voll,
Endes.
Voll.
Also, aber das heißt, du bist da hardcore, du sagst, wir machen das mit Notion und dann
that's genau, the way. Das sage ich denen dann immer, ey, das finde ich cool, so lass uns darüber auch kommunizieren. Oder gerade wenn man halt irgendwie irgendwelche Entwürfe, Redaktionskalender und so Sachen, das ist dann halt cooler oder finde ich angenehmer zum Arbeiten.
Ja. Und, das ist gut, das sollte ich mir vielleicht mal abschauen, dass man einfach hardcore ist und sagt, das ist, was ich benutze.
Das ist wirklich gut, weil es ist wirklich auch so, das ist nicht so, dass du dann irgendwie 3 Semester Informatik studiert hast, um das Tool zu checken. Überhaupt nicht. Also es ist wirklich sehr intuitiv und das kannst du geisteskrank kannst du ins Detail gehen.
Aber ich glaube, die Schwierigkeit
Also, aber so die coolen Basics, die du benutzen kannst, finde ich sau intuitiv und richtig.
Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist auch immer nicht, welches Tool oder wie schwierig das ist, weil die sind alle relativ einfach. Die Schwierigkeit ist eher, dass man die Eier hat zu sagen, du, das ist, womit wir jetzt arbeiten zum Kunden. Ja. Das ist es jetzt einfach. Ja. Und wer dann sagt, na, wir machen eigentlich normalerweise alles über Google Docs, sagst du halt, ist mir egal, wenn du es mit mir machst, machst du es so.
Ja, ja. Genau, Google Docs kannst du dann auch integrieren, wenn du Bock hast. Aha. Die Dropbox kannst du auch verknüpfen und was weiß ich alles. Also das ist auch wieder so.
Wenn ich nachher mein Handy in der Hand habe, muss ich es mal aufmachen. Das muss ich mir mal anschauen.
Geht auch mobile. Mobile-App ist auch gut. Ich finde die Desktop-App, aber Top-Browser an sich ist auch sehr gut.
Ist gut. Das heißt, können wir eigentlich als Sponsor mit reinnehmen für diese Folge dann.
Wäre nice eigentlich.
Nee. Ja, also gut, du machst jetzt Moderationen. Was passiert bei 8000 Watt als nächstes? Hast du gerade Sachen, die du da verkaufst?
In der Pipeline, es kommt jetzt bald auch wieder ein Drop raus, jetzt am Wochenende. Dadurch, dass ich jetzt nach Berlin nächste Woche umziehen werde, habe ich jetzt zum Beispiel auch die Logistik, das Fulfillment, was ich ja die letzten 2 Jahre auch selbst organisiert habe.
Oh Gott.
Aber das hat mir auch Bock gemacht, um so diesen Arbeitsablauf kennenzulernen. Mhm. Weil ich hatte eigentlich immer mit Drops gearbeitet. Lea macht die Fotos. Früher hab ich Fotos noch selber gemacht, dann habe ich die Lea mit dazu genommen. Die macht die Fotos, die macht die ready.
Lea ist deine Freundin?
Nee, das ist eine Freundin von mir, die kenne ich noch von der Uni, von der HFG. Die ist ein paar Semester unter mir und die hat auch die macht auch nebenher Fotos. Beziehungsweise war auch in der Fotoklasse und von daher, die ist da. Die weiß dann, wann das Fotostudio in der HFG frei ist und die weiß, zack, zack, der braucht die Bilder vorne, hinten, taff, taff, dass die Logos zu sehen sind. Ich mache meine Faxen, ich suche mir die Bilder aus, sie bearbeitet die, sendet die mir durch, kann die Grafiken zusammenstellen, die Posts, die Reels, die Slideshows, haus rein. Hab dann Freunde von mir gefragt, die gerade über die Corona-Zeit bisschen am Struggeln waren, weil deren Jobs nicht mehr stattgefunden haben und es gab auch keine Hilfen oder die Hilfen sind ausgelaufen. Da habe ich gesagt, ey komm, lieber gebe ich euch die Kohle. Mhm. Klar gab es Angebote von vielen Fulfillment-Dienstleistern, aber da musste gleich wieder 500 Shirts und weißt du so, und das war nicht die Marge, in denen ich produziert habe, so oder tu. Und da habe ich gesagt, lieber mache ich mit denen irgendwie das cool zusammen und dann ballert man das in 1-2 Tagen durch und dann ist es da. Mhm. So, und genau, das habe ich jetzt aber abgegeben. Das wird jetzt von LFE, Live from Earth, in Berlin gemacht. Und für die hatte ich auch mal damals vor, ich glaube, 3 oder 4 oder 5 Jahre habe ich mal für die gearbeitet. Und das ist auch cool, weil man auch auf einer Augenhöhe ist. Die sind dann auch in Berlin, das ist cool. Da ist jetzt nicht irgendwie, du musst irgendwie so und so viel Stuff raushauen. Erst ab der und der Menge übernehmen wir das und das Label finde ich gut. Die haben eine gute menschliche Einstellung und das passt.
Passt einfach zueinander.
Gehe ich davon aus. Mhm. Wir machen jetzt mal den Drop. Ja. Nee, aber wird schon irgendwie.
Wann kommt es raus, das nächste?
Ich denke mal am Wochenende irgendwie sowas.
Okay,
am Wochenende,
dann kannst du auch sagen, Woche. Was es ist, weil die Folge kommt erst in ein paar Wochen raus. Kannst du es mir jetzt sagen?
Ein Hoodie.
Es wird ein Hoodie.
Cool. Genau, es wird ein Hoodie. Dann gibt es nochmal einen neuen Satz, Espresso Cappuccino Service.
Okay.
Da wird auch schon lange nachgefragt, wann das wieder kommt.
Ja, ich bin gespannt auf die nächsten Taschen, weil das Problem ist immer, wenn ich jetzt Gespräche habe mit so Leuten, dann finde ich die Sachen danach noch viel cooler als davor, weil man dann auf einmal so eine Verbindung hat. Ja. Und für mein Rennrad brauche ich dann irgendwie coole Taschen. Also sag Bescheid, wenn du mal Taschen machst.
Oder? Ja, da bin ich nämlich auch im Gespräch. Da bin ich nämlich auch im Gespräch mit einer Brand für Taschen. Das muss ich mal gucken, ob. Der ganze Prozess dauert 6 Monate und ich glaube, ich werde das.
Ja, Taschen sind ja nicht so einfach zu produzieren, außer du nimmst das von der Stange, oder?
Einmal das, genau. Und du willst ja irgendwie schon geiles Material haben und am Ende super light, die Graphics auch drauf haben und so weiter. Das wird dann auch, bis es alles abgenommen wird, produziert. Und ich glaube, ich werde das auf 2023 schieben, weil wenn ich auch noch das Diplom mache, also und dann noch die Jobs nebenher und dann noch 8000 Watt und dann mich auch nochmal für so ein Big One Project mache. Das ist 8000 Watt Magazin. Hoffe ich auch, dass das jetzt endlich mal im März fertig wird. Das ist auch schon seit.
Was für ein Format wird es? Also,
das wird ein Printprodukt.
Nee, aber ich meine, was für ein Format? Vierteljährlich, jährlich oder unregelmäßig? Oder?
Also, ich hätte mir gedacht, was ich Bock habe, dass es eine Fünferreihe gibt. Also immer den Trip, den ich gemacht habe, dass wir den irgendwie im Printformat festhalten.
Ah, okay, das heißt deine Bikepacking-Sachen dann irgendwie begleiten.
Genau, obwohl ich ja auch digital unterwegs bin und auch digital übertriebenst abfeier, dachte ich mir, auch wenn alles hier in einem Post, da in einem Reel, hier die Website
aber
und
ist
so,
was völlig anderes.
Finde ich es aber auch einfach mal schön, einfach mal was in der Hand zu halten. Ja. So, weißt du, das ist einfach.
Weil man halt auch so einen ganzen Trip beschreiben kann. Ich meine, Instagram, du bist halt dann irgendwie 3 Wochen unterwegs und du kriegst halt jeden Tag so einen Schnappschuss. Aber das ist ja auch cool irgendwie, aber das ist ja fast eher das Begleitende dann zu so einem.
Genau.
Das ist ja mehr Buch dann, was du machst.
Genau, genau. Buch, Magazin, Bildband, Bravo, Radfahrmagazin, da sind wir noch allerdings. Also ich meine, groben Ganzen steht alles, jetzt halt nur noch die Sache, wir müssen ein bisschen Text schreiben.
Und um was für einen Trip geht's?
Den Marokko-Trip 2020.
Ach, cool. Ja, nice.
Ja, ja, wir hätten den eigentlich echt mal, aber gut, man hat halt viel zu tun. Ja, ja. Es ist halt auch wieder ein Side-Project so.
Außerdem, das veraltet jetzt ja auch nicht so schnell, muss man sagen. Also es ist ja, genau. Ist ja auch okay, wenn es dann 2 Jahre später erst rauskommt.
Eben. Und da war ich mit einem Freund, mit Patrick unterwegs und wir hatten unsere Kameras dabei, beziehungsweise er auch seine Kontaktkameras und hat sehr, sehr viele Bilder Filme verschossen, analog. Und dann habe ich gesagt, komm, eigentlich müssen wir da ein Buch drauf machen oder ein Magazin oder eine Broschüre, weiß ich nicht. Aber das müssen wir irgendwie, das wäre doch Schatt irgendwie. Klar, das sind coole Bilder und dann lass uns es doch einfach machen. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, so, okay, ich würde das gerne so interaktiv machen, so, weißt du, ein bisschen QR-Codes, dann kommst du wieder auf den Instagram-Kanal oder auf die Webseite oder auf Komoot, so dass du so ein bisschen interagieren kannst. Und dann hatten wir jetzt auch nochmal eine Druckerei. Aber gut, du weißt selber, vielleicht jetzt mit der ganzen Corona-Rohstoffpreise waren das horrende Summen. Jetzt hat mir zum Glück Jim Eike davon auch erzählt, letztes Jahr, der meinte, ey, ich habe hier eine coole Druckerei, da lasse ich meine Sachen machen. Jetzt bin ich mit denen Kontakt, die sind auch sau korrekt und auch top, super top. Und die haben jetzt auch nochmal so Probeexemplare vom Papier gemacht, weil mir auch eine Freundin mich unterstützt dabei, die Sarah, weil ich gesagt habe, ich schaffe es nicht, aber so und so würde ich das gerne haben, so und so sollte es aussehen. Und das sind so die 8000 Watt Styles und let's go. Und genau, und da bin ich jetzt auch nächste Woche, klar, gut, Umzug. Und dann gucken wir uns nochmal an wegen den Papieren. Dann hoffe ich auch, dass das dann im März, April, dass wir da mal, dass das rauskommt. Was auch cool ist, weil dann kann man auch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, kann jetzt nicht ein Bookreading, aber so ein kleines,
so ein Event halt,
kleines Event drauf machen, weißt du, weil dann geht's, denke ich mal, auch mit den Corona-Beschränkungen ganz cool, dass man da vielleicht mehr als 10 Leute irgendwie, irgendwie sich versammeln kann. Und danach über das Magazin oder mit dem Magazin noch schwätzen kann. So. Mhm. Was jetzt, sagen wir mal, über die letzten Monate ja nicht möglich war, da ein bisschen schwer. Genau.
Mhm. Ja. Ja, es klingt auch cool. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen besseren Eindruck davon habe, was du so machst oder ob ich mehr verwirrt bin. Aber es war auf jeden Fall schön, das alles mal zu hören.
Sehr gut, sehr gut.
Du, ich sage einfach mal Danke an der Stelle jetzt.
Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du nach Frankfurt gekommen bist. Und wie gesagt, nächstes Mal dann in Berlin oder auf der Tour in vielleicht, den Bergen.
Ja, vielleicht kann ich dir nächste Woche ja noch beim Umzug helfen, wenn wir beide in Berlin sind.
Genau. Kommst du gerne rum? Nee. Nee, aber auf jeden Fall cool, dass du, ja, wie gesagt, dass du auf mich zugekommen bist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich auch. Und du sagst mir Bescheid, wenn die nächsten Taschen rauskommen.
Mach ich. Ich habe auf jeden Fall ein kleines Präsent auch für dich.
Ah, hier. Okay, bin ich gespannt.
Cool. Okay.
That's it.
Perfekt.
Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch 3 Vorschläge für dich. Vor ein paar Monaten traf ich den Designer Mario Lombardo in Berlin. Sollte ich eigentlich wirklich noch Designer sagen? Mario hat nämlich sein wirklich sehr erfolgreiches Studio stark reduziert, um etwas zu machen, das ihm mehr am Herzen lag. Was das ist, erzählt er in Folge 62. In Folge 50 traf ich noch jemand anderen, der die Dinge nach seinem eigenen Gusto macht, den Designer Mike Meret. Zu Mike muss man wahrscheinlich nicht viel sagen, aber ich habe vor allem die Gelegenheit genossen, den Menschen Mike kennenzulernen, ohne den ganzen Hype, der sonst so um ihn herrscht. No pun intended. Und wie gesagt, das war Folge 50. Und zum Schluss noch jemand, der wie Julian was mit Sport macht. Nils Jäger ist der Creative Dude, wie er selbst sagt, der Basketballmarke Kicks. Und über die über seine Liebe zum Basketball und über seinen Weg sprachen wir in Folge 29. Und nächste Woche geht's weiter mit jemandem, der alle Höhen und Tiefen mitgemacht hat, vom Fashion-Himmel bis zur Parkbank. Also nächsten Donnerstag wieder reinhören. Und in der Zwischenzeit kannst du aber auch noch den Newsletter abonnieren. Jeden Sonntagmorgen 5 Tipps ohne den Hype von jeweils einem Gast und mir. Den gibt's auf ohnedenhype.substack.com und du weißt, Links findest du in den Shownotes und auf der Website. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wunderschöne Woche. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit dem du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schörm, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.